Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Sus. Flossen die Stimmen in sein Ohr. Und sein Herz schlug wie Dlarogs mächtiger Stahlhammer. Er breitete die Arme weit aus und wurde im selben Moment von einer gewaltigen Kraft zurückgerissen, die sich ihm tonnenschwer auf beide Schultern legte. Er fiel, schlug mit Rücken und Hinterkopf hart auf den Deckplanken auf und starrte in einen Himmel aus grünem Feuer und pechschwarzen Wolken. Seine Sinne jedoch waren nach wie vor geschärft, wie die Klinge eines Scharfrichters. Was geschah mit ihm?
Sus.
Das Meer aus Stimmen wogte in ihm auf, ließ ihn sich aufbäumen, sich der Gewalt widersetzen, die ihn zu Boden zwang. Woher kam sie? Er musste nicht lange auf eine Antwort warten. Unmittelbar darauf nämlich erhob von Adlers mächtige Gestalt sich vor ihm, und alle Eindrücke, die eben noch auf ihn eingeprasselt waren, verschwanden hinter ihrer gewaltigen Erscheinung. Die Folgen ihres Auftauchens wurden unmittelbar spürbar. Endlich stieg ein milder Nebel in Johnnys Verstand auf, verhüllte seine Sinne und schützte ihn so vor den Lockrufen dieser Anderwesen.
Sus.
Klang es immer noch, doch es erreichte ihn nicht mehr. Dafür sah er, wie von Adler sich einer Göttin der antiken Sage gleich dem Meer zuwandte und gebieterisch die Hand erhob. Von links nach rechts wanderte ihr Arm, und wo er vorüberging, begann das Wasser zu kochen. Das Heer der Schatten zuckte in quälendem Schmerz. Zornig fuhren die Kreaturen auf und nieder, griffen mit ihren Fängen in die Nacht, versuchten ihn zu packen. Eiskalt spürte er ihre Nähe. Von Adlers Kräften jedoch schienen sie nichts Gleichwertiges entgegensetzen zu können. Welche Macht besaß diese Frau, dass jene bösartige Brut, die direkt dem Schlund der Hölle entstiegen sein musste, vor ihr zurückwich? Fragte Johnny sich und sah gleichzeitig den Preis, den sie dafür bezahlte. Es war, als altere ihr Körper zusehends, als verlöre sie mit jedem Atemzug, den sie in diesem Kampf tat, ein ganzes Zeitalter an Leben. Was geschah mit ihnen allen, durchfuhr es ihn, wenn sie unterlag? Er wollte es lieber nicht wissen. Irgendwann musste sämtliches Leid doch ein Ende haben, warum nicht jetzt und hier? Sobald er diesen Gedanken zugelassen hatte, ließ die Spannung in ihm nach. Das Tosen und Wispern um ihn herum wurde leiser und leiser. Und machte schließlich einer anderen Stimme Platz, die sich im selben Moment in seinem Inneren erhob und geradewegs zu seiner Seele sprach, zu nichts anderem als seiner Seele. Wie in Trance legte er den Kopf in den Nacken und sah von Adler ins Gesicht. Ihr Mund bewegte sich nicht, doch es war ihre Stimme, aus deren merkwürdig vertrautem Klang sich in diesem Augenblick klar verständliche Worte schälten, Worte, nach denen er sich so lange gesehnt hatte.
»Dies ist die Geschichte von Mologen, dem Herrscher über Olenar. Sie wurde zu deiner Geschichte an dem Tag, als Mologens Wege sich mit dem dieses Schiffes kreuzten. Und es ist die Geschichte von der Gier einer Gruppe Männer. Der Kapitän, den du kennst, hat zu diesen Männern gehört, ebenso ein Steuermann namens Philippe Mousson, ein Maschinist namens Leonie Brovny und auch dein Vater, Johnny.« Sie alle haben sich Mologen angedient, in dem Glauben eines Tages ebenso reich und mächtig zu werden wie dieser selbst. Welch entsetzlicher Irrtum! Sie haben in dieser Zeit beachtliche Schätze angehäuft, das ist wahr, doch waren ihnen selbst diese am Ende nicht genug. Also haben sie nach dem Wertvollsten gegriffen, das sich in Mologens Besitz befand, und dabei alles verloren, ihren Reichtum, ihr Leben und zuletzt ihre Seele.
Und zuletzt ihre Seele, hallte es in Johnny nach, als die Stimme schlagartig verstummte. Der Nebel in seinem Kopf lichtete sich, und er merkte, dass das Heer der Schatten verschwunden war, auch das Glühen des Meeres und das Heulen des Windes. Vor ihm stand, nunmehr auf menschliches Maß geschrumpft, Baroness von Adler. Eindringlich und gleichzeitig voller Frieden sah sie ihn an. Zum ersten Mal trug sie keinen Schleier, und Johnny sah in ein Gesicht von schwer zu beschreibender Schönheit. So musste es sein, die Erde aus dem Fenster einer Raumsonde zu betrachten, den ersten Schrei des eigenen Kindes zu vernehmen oder den letzten Kuss seines geliebten Menschen auf den Lippen zu schmecken. und gleichzeitig nichts von alledem. Wie sollte man etwas in irdische Worte fassen, das vielleicht gar nicht von dieser Welt stammte? »Und wer sind Sie?« fragte er schließlich und hörte dabei eine Stimme, die ihn entfernt an seine eigene erinnerte.
»Ich«, entgegnete Baroness von Adler ruhig, »bin nur eine Frau, deren Liebe schrecklich bestraft wurde.«
Die Pestkönigin. Die Rabiden scheinen mir keine besonders gastliche Inselgruppe zu sein. Mommsen stand neben dem Kapitän und betrachtete durch das Fernglas die schroffe Steilküste, auf die ihr Schiff bei klarer Sicht zuhielt. »Wir haben Glück, die See ist ruhig. Trotzdem scheint es mir klüger, ein Stück abseits der Klippen vor Anker zu gehen und den Rest des Weges mit dem Beiboot zurückzulegen.« Er reichte dem Kapitän das Fernglas. Erstaunlich schnell hatte Mommsen in seine neue Rolle als Steuermann und erster Offizier hineingefunden. Er begann sogar bereits, sich darin wohler zu fühlen als in seiner alten Tätigkeit. So angenehm es dem Kapitän auch war, das Schiff nicht allein führen zu müssen, hin und wieder sah er sich doch gezwungen, Mommsen an seine eigentlichen Pflichten als Steward zu erinnern. Auf seinen frisch gebrühten Tee nämlich mochte er auch in der Südkaribik nicht verzichten. Dafür war er zu sehr Hanseat. Der Vorschlag Mommsens allerdings, das Schiff von gefährlichen Riffen fernzuhalten und die Rabiden stattdessen mit dem Beiboot anzusteuern, fand seine Zustimmung. Sollten sie überraschend fliehen müssen, wären sie auf diese Weise wendiger. Man wusste schließlich nie, was einen auf fremden Inseln erwartete. Die Rabiden hatten keinen guten Ruf. Wenige, die vor ihnen dort gewesen waren, hatten den Aufenthalt überlebt. Und denjenigen, denen es gelungen war, heil davonzukommen, hatte das Grauen des Erlebten die Lippen für immer versiegelt. Mommsen warf noch einmal einen Blick auf die Seekarte. Das Risiko, das sie eingingen, war hoch. Wie groß waren dagegen die Chancen, Mousson lebend wiederzufinden? So schlimm es auch war, sich das einzugestehen, sie mussten der Tatsache ins Auge blicken, dass er tot war und ihn auf dem Grund des Meeres die Fische fraßen. Zudem ging Mommsen etwas anderes nicht aus dem Kopf. »Sagen Sie, Captain, ist Ihnen vorletzte Nacht auch etwas aufgefallen?« Der Kapitän nahm das Fernglas von den Augen und sah ihn fragend an. »Ich weiß nicht recht, wie ich es beschreiben soll. Es muss zur Zeit der Hundswache gewesen sein, vielleicht auch etwas früher als...« Mommsen unterbrach sich, ratlos, ob er das, was er beobachtet zu haben glaubte, tatsächlich zur Sprache bringen sollte. Hundswachen waren berüchtigt dafür, dass die Wachhabenden in ihrer Übermüdung Dinge sahen, die ihnen später bei Tagesanbruch lächerlich erschienen. Was also, wenn er sich mit seinen Hirngespinsten zum Idioten machte? Schließlich gab er sich doch einen Ruck. »Grün, Captain«, sagte er. »Das Wasser war grün und der Mast ebenfalls.« Mommsen verstummte und verschwieg, dass er auch die Schatten gesehen hatte, ihre schwarzen Arme, die nach dem Schiff griffen. Doch als er bemerkte, wie der Kapitän die Augen schloss und sein Körper wieder von einem Zittern erfasst wurde, war ihm das Antwort genug. Unruhig wandte er sich dem Kartentisch zu. Mit den Augen ging er ganz nah an das vergilbte Papier, welches dort lag, heran, um keine noch so winzige Seemarkierung zu übersehen. Eine kaum mehr zu erkennende Zeichnung, knapp unter dem Schriftzug Rabiden, zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Er stutzte, ging noch näher heran, bis seine Nase beinahe das Papier berührte. »Captain«, seine Stimme war mit einem Mal seltsam belegt, »sind das Knochen?« Obwohl es bereits auf Mittag zuging, lag Johnny noch immer in seiner Koje, die dünne Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen, und dachte nach. »Das Wertvollste in Mologens Besitz«, murmelte er vor sich hin. »Was konnte das sein? Ein riesiger Diamant vielleicht? Ein gewaltiger Palast bis zum Rand gefüllt mit Gold? Oder etwas ganz anderes? Etwas, das ihm nicht in den Sinn kommen wollte, so sehr er sein Gehirn auch marterte. Wieso hatte von Adler gesagt, die Männer der Elmsfeuer hätten ihren Reichtum, ihr Leben und zuletzt ihre Seele dafür verloren? Sie waren doch hier, in seiner Nähe, was äußerst schwierig war für jemanden, der nicht mehr lebte. Jedenfalls sagte ihm das seine Erfahrung als Mediziner. War also doch alles nur Einbildung gewesen. Vielleicht hatte er den ganzen Vorfall, die züngelnden Flammen am Mastbaum, die Schatten und das Einschreiten von Adlers nur geträumt. Gewundert hätte ihn das jedenfalls nicht, nach allem, was diese Reise seinem Verstand bereits zugemutet hatte. Denn wer sollte das sein? Mologen, der Herrscher über Olinar. Das klang doch alles zu sehr nach dem Herrn der Ringe. Bei Licht betrachtet war er jetzt, da von Adler ihm zumindest einen Teil seiner Fragen beantwortet hatte, kaum schlauer als zuvor. Im Gegenteil. Nichts hatte er über seinen Vater erfahren und darüber, wo dieser abgeblieben war, rein gar nichts. Einen Reinfall auf der ganzen Linie hatte er erlebt. Von Moussan hätte er vermutlich mehr erfahren. Moussan. Seufzend drehte er sich zur Seite und versuchte an etwas anderes zu denken. Es klopfte sanft an seiner Tür. »Ja, bitte?« Vorsichtig wurde geöffnet. »Entschuldigen Sie, Dr. Elm, ich wollte lediglich nachsehen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist.«
»Lorna?«
Johnny spürte, wie sein Magen sich zusammenkrampfte und sah, dass noch immer keine Spur des Erkennens oder Erinnerns in Lornas Gesicht lag. Er brauchte seine ganze Kraft, sich die Enttäuschung darüber nicht anmerken zu lassen. »Was soll mit mir denn nicht in Ordnung sein, Lorna?« Schwerfällig richtete er sich in seinen Kissen auf.
»Nun, es ist eher unüblich, dass Sie bis 12:30 mittags im Bett liegen und darüber Ihre Arbeit vergessen.«
12:30? Ist es wirklich schon so spät?«
Er hiefte sich umgehend auf die Bettkante und rieb sich die Augen.
»Ich bin sofort einsatzbereit. Geben Sie mir 2 Minuten. Was steht heute auf dem Programm?«
Lorna blinzelte. »Frau Rausch ist vorhin kurz bei mir gewesen. Ihre Ausfallerscheinungen halten nach wie vor an. Wir sollten unbedingt ein paar neurologische Tests durchführen, denke ich. Ich habe Frau Rausch deshalb gebeten, um 14 Uhr noch einmal wiederzukommen.«
»Oh, die Ausfälle sind also immer noch. Interessant«,
murmelte Johnny abwesend.
»Gehen Sie ruhig schon vor, ich komme gleich nach.«
Er musste ein letztes Mal versuchen, Lorna aus der Reserve zu locken. Es konnte doch nicht sein, dass sie alles vergessen hatte, was zwischen ihnen gewesen war. Seine Hände wurden vor Aufregung kalt. Er atmete tief ein.
»Sag, Lorna, sehe ich auf deinem Mund etwa Lippenstift?«
Sie drehte sich irritiert zu ihm um. Ihr Blick brachte ihn ins Schleudern.
»Ich meine, das sieht sehr schön aus.«
Er brach ab und wartete. Ihre Antwort, nach Sekunden bangen Schweigens, fuhr ihm wie ein Messer in die Brust. Nein, es fühlte sich an, als rammte sie ihm eine Klinge direkt ins Herz, um diese anschließend genüsslich hin und her zu drehen. Ihr Blick jedoch zeigte weiterhin nichts als aufrichtige Verwunderung. »Sie wissen doch, dass ich mich nie schminke, Herr Dr. Elm. Was ist denn das überhaupt für eine Frage?« Und während sie sich zum Gehen wandte, fügte sie hinzu: »Ich erwarte Sie dann also in ein paar Minuten nebenan.«
Johnny gab sich Mühe, die Haltung nicht zu verlieren. Seine Augen begannen zu brennen.
Im Türstock traf Lorna auf Mommsen. Der Steward trug, sehr zu Johnnys Verwunderung, eine von Moussans Offiziersjacken, die dieser, wie Johnny sich erinnerte, immer im Schrank aufbewahrt und nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt hatte. Der dunkelblaue Stoff schlotterte um Mommsens schmale Schultern.
»Sie sind noch im Bett, Herr Doktor. Sind Sie etwa krank?«
Johnny schüttelte unwirsch den Kopf.
»Dann ist es ja gut. Ich muss Sie nämlich bitten, sich in einer 30 Minuten auf dem Achterdeck einzufinden. Von dort aus werden wir mit dem Beiboot die vor uns liegenden Rabideninseln ansteuern. Der Kapitän und ich wollen keinesfalls die Chance versäumen, auch hier nach Herrn Moussan zu suchen. Jedes männliche Besatzungsmitglied ist angehalten, sich dem Suchtrupp anzuschließen.«
Mommsen machte eine zackige Kehrtwendung.
»Ich verlasse mich auf Sie.«
»Haben's etwas vergessen?«
Brovny sah Crescentia Rausch verunsichert an.
»Nein, Frau Rausch, wieso sollte ich etwas vergessen haben?«
Die Köchin legte die Stirn in Falten.
»Na ja, weil Sie noch einmal hierher zurückkommen. Sie sind doch gerade erst gegangen.«
Nun war es an Brovny, die Stirn zu runzeln. Sollte er seine kleine Tochter einer Frau anvertrauen, die nicht in der Lage war, sich zu merken, wer sich zuletzt in ihrer Küche aufgehalten hatte? Er jedenfalls war es nicht gewesen, und Rosina auch nicht. Die hatte den ganzen Vormittag über in seinem Maschinenraum mit Schraubenziehern Puppen gespielt. Das Mädchen entwickelte sich in eine für ihn sehr zufriedenstellende Richtung. Aber, dachte er,
Vielleicht war das auch nur ein weiterer von Rauschs schwer verständlichen Witzen. Russen und Deutsche hatten einfach einen unterschiedlichen Humor. Das musste man akzeptieren. Nach kurzem Zögern entschied er deshalb, das Spiel mitzuspielen.
»Vergessen? Ja, hab ich. Rosina nämlich. Sie wollten doch auf sie aufpassen, während ich mit den anderen auf die Insel fahre und nach Herrn Mousson suche. Und ich habe sie aus Versehen wieder mitgenommen, als ich vorhin gegangen bin. Tja.«
Crescentia Rausch ging lachend vor Rosina auf die Knie.
»Ha, einen komischen Vater hast du, Mädchen. Vergisst einfach, dich bei mir zu lassen. Dabei bist du bei mir doch sowieso am besten aufgehoben.«
Sie gab Rosina einen Klaps auf den Rücken.
»Na, dann setz dich mal da hinten auf deinen Platz. Schokolade kommt sofort.«
Sie sah dem davonspringenden Kind nach, erhob sich wieder aus der Hocke und grinste Browny an.
»Zum Glück ist Ihnen rechtzeitig wieder eingefallen, dass Sie die Kleine bei mir lassen wollten. Womöglich hätten Sie das Kind sonst mit auf die Insel genommen, ohne es zu merken.«
Sie kicherte über ihren Scherz.
»Um welche Insel handelt es sich eigentlich, wenn ich fragen darf?«
»Die Rabiden«,
brummte Browny und wandte sich zum Gehen. Der Humor der Köchin war ihm doch zu anstrengend. Was hatte sie davon, wenn sie sich ihm gegenüber benahm wie eine Närrin?
»Die Rabiden«,
wiederholte Crescentia Rausch und ging hinüber zum Herd.
»Ertränken Sie Rosina nicht wieder in Schokolade«,
rief Browny ihr vom Korridor aus zu.
»Nicht mehr, als Sie sie in Schmieröl baden.«
Browny's Hand zog sich unwillkürlich über dem Griff seiner Krücke zusammen. Dieses Weib musste immer das letzte Wort haben. Andererseits hatte niemand sich je rührender um seine Tochter gekümmert als Crescentia Rausch. Abgesehen von Rosinas Mutter natürlich. Er spürte, wie ein überwunden geglaubtes Gefühl tiefer Trauer in ihm aufstieg.
»Danke, dass Sie ein Auge auf meine kleine Djewuschka haben.«
»Na klar, Browny.«
Sie lächelte, als er davonstapfte.
»Passen's auf sich auf!«
Wenn jemand es wagte, seine Kompetenz anzuzweifeln oder sich gar darüber hinwegzusetzen, konnte Mommsen sehr ungemütlich werden. Diesbezüglich reagierte er als Steward wie als Steuermann.
»Nein!« brüllte er und noch einmal. »Nein! Auf keinen Fall!«
Seine Stimme überschlug sich.
»Ich sage es Ihnen ein letztes Mal im Guten. Sie werden diese Gruppe nicht verlassen und sich auf eigene Faust in den Dschungel schlagen. Das ist erstens viel zu gefährlich und zweitens war es, wenn ich Sie daran erinnern darf, Grundbedingung dafür, Sie mitzunehmen, dass Sie sich an meine Ansagen halten.«
Er machte eine dramatische Pause und knurrte dann:
»Noch Fragen?«
Keine Minute zuvor hatten die Männer der Elmsfeuer ihren Fuß auf die Rabiden gesetzt. Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger sahen sich selbstgefällig lächelnd an. Und obwohl Mommsens Frage lediglich rhetorisch gemeint gewesen war, antwortete Stuyvesant süffisant:
»Mein Kollege Vierlinger und ich wollen einmal davon ausgehen, dass Ihr Gebrüll ausschließlich dazu dient, wilde Tiere von uns fernzuhalten.«
Die übrigen Anwesenden konnten beobachten, wie auf Mommsens Stirn zwei gewaltige Adern schwollen. Stuyvesant ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken.
»Was die Planung und Durchführung gezielter Suchexpeditionen betrifft, verfügt, wie Sie zugeben müssen, niemand von Ihnen über ähnliche Erfahrungen wie wir beide. Und es ist nun einmal wesentlich effizienter, in Einzelgruppen zu suchen als im Pulk, besonders wenn das zu durchkämmende Gebiet so groß ist wie diese Insel.«
Mommsens Kopf glühte rot. Nach einer Weile jedoch hatte er sich wieder in der Gewalt.
»Dann machen Sie doch, was Sie wollen, aber beschweren Sie sich hinterher nicht bei mir.«
Seine vom Schreien heisere Stimme kippte.
»Zwei verlorene Ohren reichen Ihnen wohl nicht.«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung und wandte sich von den beiden ab. Stuyvesant und Vierlinge hatten nicht erwartet, den Steward so schnell zum Einlenken zu bringen. Überrascht schwiegen sie. Sobald Mommsen mit seinen Leuten im nahen Dschungel verschwunden wäre, wollten sie sich das Boot schnappen und die Elmsfeuer samt ihrer bösartigen und ignoranten Besatzung ein für allemal hinter sich lassen. Voll stummer Vorfreude sahen sie der kleinen Gruppe hinterher, die über felsigen Untergrund dem Waldrand zustrebte. Ein paar Minuten noch, dann hätten Mommsen, Browny und Elm den Wald erreicht und sie wären endlich frei.
Doch als er nun zu der Insel gekommen war, der Fernen, da stieg er aus dem veilchenfarbenen Meere und schritt landeinwärts, bis er zu der großen Höhle kam, in der die Nymphe wohnte, die Flechtenschöne. Sie traf er an, wie sie drinnen war. Ein großes Feuer brannte auf dem Herde, und weithin über die Insel duftete der Duft von Zeder, gut spaltbarer, und Lebensbaum, die da brannten.
Crescentia Rausch war völlig in den fünften Gesang der Odyssee vertieft, als etwas sie irritierte und sie ihren Vortrag unterbrach.
»Sag mal, Kind, ist es nötig, dass du so schlürfst? Ich verstehe ja mein eigenes Wort nicht. Gefällt dir die Geschichte etwa nicht?«
Rosina sah sie mit großen, vorwurfsvollen Augen an, legte dann ihren Kopf bis zum Anschlag in den Nacken und ließ die letzten Tropfen aus der Tasse in ihren Mund rinnen. Crescentia Rausch kräuselte die Nase.
»Na, nun mach mal nicht so ein Theater. Du hast doch selbst gehört, was dein Vater gesagt hat. Ich soll aufhören, dich in Schokolade zu ertränken, und daran werden wir uns halten, ob es uns gefällt oder nicht. Schließlich wollen wir beide keinen Ärger mit deinem Papa, stimmt's?«
Die Antwort war ein letztes, tief empfundenes Schlürfen. Dann war die Tasse leer. Gleich darauf klopfte es an der Tür. Seitdem das dichte Blattwerk des Dschungels sich hinter ihm geschlossen hatte, war der kleine Expeditionstrupp von tiefgrünem Dämmerlicht umgeben. Doch anders als in den Wäldern, die Johnny aus Europa kannte, herrschte in diesem hier keine andächtige Stille. Der Lärm, den seine Bewohner erzeugten, erreichte mühelos den Geräuschpegel einer Großstadt. Die Luft war erfüllt von Zirpen, Pfeifen, Kreischen, Brüllen und Schnattern. Hin und wieder flatterten riesige Vögel über ihre Köpfe hinweg, so bunt, als seien sie direkt dem Malbuch eines Kindes entflogen. Affen verschiedener Gattungen hangelten sich durch das Geäst und bewarfen die Eindringlinge mit allem, was ihnen in die Finger kam. Schlangen glitten lautlos durch das Unterholz. Die wahre Bedrohung aber, das ahnten sie, hielt sich vorerst vor ihren Augen verborgen. Mommsen ging der Gruppe voran. Vorsichtig tastend lenkte er seine Schritte über den Waldboden und zuckte jedes Mal zusammen, wenn ein morscher Ast knackend unter ihm brach. Dicht hinter ihm folgte Johnny, der stets ein Auge darauf hatte, dass Brovny mit seiner Krücke nicht ins Abseits geriet. Noch war Mommsens Ärger über das Verhalten von Stuyvesant und Vierlinger nicht ganz verflogen, und Johnny war es, der diesen Umstand nun zu spüren bekam.
»Was sehen Sie mich denn so vorwurfsvoll an?«
zischte Mommsen ihm von der Seite zu.
»Sie haben doch selbst gehört, wie die zwei mit mir geredet haben. Hätte ich mir das vielleicht bieten lassen sollen?«
»Vierlinger und Stuyvesant sind alt genug, die Konsequenzen ihres Verhaltens zu tragen. Wenn Sie Wert darauf legen, weitere Körperteile zu verlieren, meinetwegen. Der Leidtragende sind in dem Fall ja ohnehin Sie, der Arzt.« Johnny zuckte ergeben mit den Schultern und versuchte, mit Mommsens Tempo Schritt zu halten.
»Wäre es möglich, ein bisschen langsamer zu gehen? Wir sollten Rücksicht auf Herrn Brovnys Handicap nehmen.«
Mommsen drehte sich im Gehen zu den beiden Nachzüglern um und brummte übellaunig.
»Sie sind der Arzt. Wenn Sie denken, dass es nötig ist?«
Er hielt an und wartete. Brovny hatte tatsächlich Mühe, mit seiner Krücke festen Grund zu finden. Mommsen wischte sich den Schweiß aus dem Nacken.
»Ich denke, wir sollten uns nicht sehr viel weiter in den Urwald vorwagen. Wenn wir Mousson bis jetzt nicht gefunden haben, dann...«
Er sah sich besorgt nach allen Seiten um. Etwas hatte sich verändert. Von einem Moment zum anderen war der Lärm um sie herum verstummt. Nur vereinzelt hallte noch der Ruf eines Vogels zu ihnen herüber. Auch die Affen, die sie bis dahin durch das Laubdach turnend begleitet hatten, waren mit einem Mal verschwunden. »Was ist denn plötzlich los?« flüsterte Johnny. Auch Brovny schien die Stille nicht geheuer. Johnny sah, wie sich jede Faser seines muskulösen Körpers anspannte.
»Keine Ahnung«, sagte Mommsen schließlich leise und drehte sich wieder nach vorne. »Los, kommen Sie weiter.«
Weiter kam er nicht, denn sein nächster Schritt war der vorerst letzte. Mit einem lauten Schrei wurde er vor den Augen seiner Begleiter in die Höhe gerissen und baumelte Sekunden später kopfüber von einem der Bäume. Mit dem Fuß, das konnten Johnny und Brovny jetzt erkennen, war er in eine als Falle ausgelegte Schlinge getreten. Die Augen weit aufgerissen, zappelte er mehr als 3 Meter hoch über ihren Köpfen und schrie sich in panischer Angst die Seele aus dem Leib. Nur Sekunden später jedoch verstummte er, und sein Gesicht wurde, trotz des Blutes, das sich in seinem Kopf staute, totenbleich. Als Johnny und Brovny seinem erstarrten Blick folgten, verstanden sie warum.
»Machen wir noch ein Spiel?«
Crescentia Rausch sammelte die auf dem Tisch verstreuten 66 Karten ein, häufte sie zu einem Stapel und schaute unmotiviert in die Runde. Rosina verzog gelangweilt das Gesicht. Die Köchin musste lachen.
»Ah, glaub nicht, dass ich nicht weiß, wonach dir der Sinn steht, kleine Rosina. Aber daraus wird nix. Es gibt keine Schokolade mehr.«
Rosina zog die seit langem geleerte Tasse zu sich heran und fuhr mit einem Finger über deren Innenwand, um auch noch den letzten Hauch Kakaostaub abzuschürfen.
»Eindeutig ein Suchtcharakter«, stellte Lorna sachlich fest.
»Wollen wir hoffen, dass sie, wenn sie älter wird, nicht auf weniger legale Substanzen ausweicht?«
»Ah, so ein Blödsinn. Dem Kind fehlt ihre Mama, das ist alles, oder jedenfalls das knorrige Wesen ihres Vaters.«
Crescentia Rausch sah besorgt auf die Wanduhr über der Tür.
»Was unsere Herren betrifft, mache ich mir ebenfalls langsam Sorgen. Bis 18 Uhr wollten sie zurück sein, spätestens. Jetzt haben wir kurz vor 9.«
»Glauben Sie, es ist Ihnen etwas passiert?«
»Ich weiß nicht. Komisch ist es schon. Denn wenn diesem Mommsen etwas heilig ist, dann die Einhaltung vereinbarter Uhrzeiten.«
»Es könnte aber doch auch sein, dass Sie Erfolg hatten und Herrn Mousson wiedergefunden haben.« Lorna legte den Finger an die Nase. »Vielleicht ist er verwundet und Sie brauchen deshalb einfach länger, um die Insel zu verlassen.«
»Ja, schon möglich«,
entgegnete Crescentia Rausch finster.
»Hoffentlich ist es tatsächlich nur das.«
Sie warf erneut einen Blick auf die Uhr.
»Bis 10 Uhr warten wir. Danach müssen wir etwas unternehmen.«
Sie waren Gefangene. Die Augen verbunden, die Hände auf dem Rücken verschnürt, stolperten sie über den Waldboden ihren Peinigern hinterher. Mit vielem hatten sie gerechnet, als sie das Beiboot zwischen Felsen verteut hatten und an Land gegangen waren. Dass Alligatoren, von denen es in dieser Gegend einige gab, sie attackieren würden, dass der Biss einer Spinne einen von ihnen lähmen oder die quälende Hitze ihnen den Verstand trüben würde. Nicht aber, dass sie von Frauen überwältigt werden würden. Nicht irgendwelchen Frauen, den Kriegerinnen der Rabiden. Es gab sie also wirklich. In dem Moment, als Mommsen sie kopfüber vom Baum hängend gesehen hatte, wusste er, dass sie verloren waren. Das seltsame Verhalten des Kapitäns, die verbleichten Knochen auf der alten Karte und lückenhafte Erinnerungen an Erzählungen aus den Hafenkneipen von Shanghai bis Quebec waren ihm durch den Kopf geschossen. Die Rabidinnen hatten sich vor unzähligen Menschenaltern von der Männerwelt losgesagt und sich auf diese einsame Inselgruppe zurückgezogen. In den gängigen Karten waren die Rabiden nicht einmal verzeichnet. Die Kultur, die diese Frauen über Jahrhunderte dort ausgebildet hatten, war in vielerlei Hinsicht hochentwickelt und, so munkelte man, der westlicher Staaten weit überlegen. Niemals versiegt allerdings war ihre grenzenlose Verachtung alles Männlichen. Dies war umso erstaunlicher, als ihr eigenes Auftreten mit maskulin nur unzureichend beschrieben war. Sie trugen das Haar kurz geschnitten, weder Schmuck noch Make-up, und steckten alle in den gleichen olivgrünen Overalls, die sie vor der Kulisse des Waldes nahezu unsichtbar werden ließen. Trotz der Einförmigkeit ihres Äußeren war jedoch nicht zu übersehen, wie ebenmäßig und schön geschnitten ihre Gesichter und wie vollkommen proportioniert ihre hochgewachsenen Körper waren. Ihr Blick jedoch war kalt wie gefrorener Stahl. Jede Facette ihrer Erscheinung verhieß einen langsamen, qualvollen Tod. All das ging Mommsen durch den Sinn, als er neben den anderen hertrottete, einem mit Sicherheit furchtbaren Schicksal entgegen. Wie sehr sie sich mit dem Betreten dieser Inseln wirklich ins Verderben geritten hatten, war aber auch ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Eine halbe Ewigkeit hatte man sie vor sich hergetrieben, als sie plötzlich mit einem rüden Stoß in den Rücken zum Stehen gebracht wurden. Gleich darauf nahm man ihnen die Augenbinden ab und fesselte ihnen die Füße mit Stricken aneinander. Die Sonne musste inzwischen untergegangen sein, denn über ihnen war es schwarz. Wohin hatte man sie gebracht? Furchtsam sahen sie sich um. Sie standen auf einer riesigen Lichtung, mitten im Dschungel, so groß, dass ihr Ausmaß sich im Halbdunkel nur erahnen ließ. Vereinzelt brannten Feuer, deren Flackern das Unheimliche der Umgebung noch verstärkte. Als ihre Augen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, wurde ihnen das schreckliche Ausmaß ihrer Lage vollends bewusst. Der Ort, an den man sie verschleppt hatte, war ein Gefangenenlager. In langen Reihen stand ein Holzkäfig neben dem anderen. Durch die massiven Gitterstäbe sah man schemenhaft diejenigen, die irgendwann vor ihnen hierher gekommen waren.
verlorene Seelen, verkrustet und verdreckt, Kopf und Barthaar seit Ewigkeiten nicht mehr gestutzt, verfilzt und von Läusen angefressen. Die Augen dieser Kreaturen hatten bereits alles Menschliche verloren und erkannten in ihnen keine Artgenossen mehr, die man um Hilfe bitten konnte. Es handelte sich ausschließlich um Männer. Zumindest waren sie einmal welche gewesen, bevor man ihr Inneres gebrochen hatte. Johnnys medizinisch geschultem Blick war nicht entgangen, dass die Gefangenen bei all dem Schmutz wohl genährt aussahen. Was dort in den Käfigen kauerte, glich nicht den ausgemergelten Gestalten aus deutschen Konzentrationslagern oder sowjetischen Gulags. Ihre Arme, Beine, Rippen und Wangen waren noch mit Fleisch bespannt. Ihr besorgniserregender Zustand musste also andere Ursachen haben. Aber welche? Ihm blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Im selben Moment nämlich wurden sie alle brutal gepackt und über einen schmalen Pfad zu einem leeren Käfig geschleift. Jetzt erst bemerkte Johnny, wer außer ihnen den Häschern noch ins Netz gegangen war. Ein paar Meter von ihm entfernt taumelten Stäubesand und Vierlinger. Die Platzwunden in ihren Gesichtern und der blutgetränkte Stoff ihrer Kleidung verrieten, dass sie versucht hatten, sich ihrer Gefangennahme zu widersetzen. Und noch etwas anderes fiel ihm nun auf. Es waren nicht die Rabidinnen selbst, die ihn und seine Gefährten nun vor sich hertrieben, sondern von diesen dafür abgerichtete Schergen, Männer. Zumindest glaubte Johnny, es mit Männern zu tun zu haben. So unauffällig wie möglich besah er sich die Wächter von der Seite. Sie waren lediglich mit einer Art eng sitzender, ebenfalls olivgrüner Unterhose bekleidet. Ihre Köpfe hatte man kahl geschoren, und auch der Rest ihres grotesk muskulösen Körpers war vollkommen haarfrei. Fast wirkten sie wie eine Parodie auf jene Schönlinge, die Johnny aus den Parfümreklamen von Hochglanzmagazinen kannte. Ihre auffallende Gepflegtheit schützte diese Riesen jedoch nicht vor den Misshandlungen durch ihre Herrinnen. Man schrie sie an, trat sie oder prügelte sie in einigen Fällen sogar mit Ochsenziemern in die Weichteile. Und die Riesen ließen es tatenlos geschehen. Warum leisteten sie keinen Widerstand? Sie waren groß, größer als jede ihrer Peinigerinnen. Sie waren stark und sie waren in der Überzahl. Auf eine Rabidin, überschlug Johnny, kamen etwa 10 dieser Kerle. Die Erklärung für ihre Apathie glaubte er wenig später in ihrem Blick zu erkennen. Er war leer. Ähnlich wie jener der Kreaturen in den Käfigen. Aber es war nicht allein diese Szenerie, die den Ort, an dem sie gelandet waren, zur Hölle auf Erden machte. Wahrhaft apokalyptisch wurde er erst durch die Geräusche. Johnny erinnerten sie an das Raubtierhaus von Hagenbecks in Hamburg. Ein stetes Knurren und Winseln, vereinzeltes Brüllen und kraftloses Wimmern drang aus den Gehegen zu ihnen herüber. Nicht weniger animalisch als der Lärm waren die Gerüche. Der beißende Gestank nach Kot, Urin und Erbrochenem war kaum zu ertragen. Wie grotesk nahmen sich gegen diesen Zustand völliger Verwahrlosung die wohlgepflegten Riesen aus, die dumpf neben ihnen hergingen. Ein paar Meter noch, dann hatten sie ihren Bestimmungsort erreicht. Einer der Schergen riss den leeren Käfig vor ihnen auf und stieß sie einen nach dem anderen brutal hinein. Wie Kegel stürzten sie übereinander. Mit lautem Krachen fiel das Gatter hinter ihnen zu und wurde mit mehreren Riegeln und einem Schloss gesichert. Johnny sah sich um. Der Boden ihres Gefängnisses war mit stinkendem, feuchtem Stroh bedeckt. Mommsen bekam einen heftigen Brechreiz, als er sich darauf niederließ. Die Höhe des Käfigs war so bemessen, dass ein ausgewachsener Mann nicht aufrecht darin stehen konnte. Angsterfüllt starrten sie durch die Gitterstäbe nach draußen, rechneten mit dem Schlimmsten. Einer ihrer tumpen Bewacher hatte soeben das Schloss angebracht und wurde von seiner Aufseherin mit Schlägen zum Aufbruch getrieben, als eine Art Signalruf erklang, das tiefe Dröhnen eines Horns. Unmittelbar verstummte jeder Laut um sie herum. Vorsichtshalber verzogen Johnny, Browny und Mommsen sich in den hinteren Teil des Käfigs. Von dort aus verfolgten sie, wie sowohl die Knechte als auch ihre Aufseherinnen ehrfurchtsvoll die Köpfe senkten, einen Schritt zurücktraten und auf diese Weise ein Spalier bildeten. Gefolgt von einem Trupp besonders wohlgeformter Riesen und in Begleitung einer Handvoll ausgewählt schöner Rabidinnen näherte sich eine von 4 Muskelmännern getragene Sänfte. Genau vor ihrem Käfig kam der Tross zum Stehen. Als jeder aus dem Pulk reglos Stellung bezogen hatte, wurde ein glänzender Vorhang zurückgeschlagen und der Sänfte entstieg eine atemberaubend schöne junge Frau. Als einzige der Anwesenden trug sie keine olivgrüne Uniform, sondern ein perfekt geschnittenes, eng anliegendes Kleid aus schimmernder Seide. Johnny registrierte, wie Vierlingers von brutalen Schlägen entstelltes Gesicht sich aufhellte und sein weniger lediertes linkes Auge das Dekolleté der schönen Fremden taxierte. Diese blieb nun vor ihrem Käfig stehen und sah zu ihnen herein. Mit einem Blick, der überraschenderweise weder kalt noch voller Verachtung war, musterte sie jeden von ihnen eindringlich. Dann trat sie einen Schritt zurück und zeigte mit dem Finger auf Johnny. Unverzüglich wurde der Käfig wieder geöffnet. Einer der Sklaven mühte sich zu ihnen herein und griff Johnny wie ein zum Schlachten bestimmtes Kaninchen im Genick. Crescentia Rausch schlug sich im Sitzen mit beiden Händen energisch auf die Oberschenkel. »So, es reicht. Wir müssten etwas unternehmen.« Sie sprang auf und eilte zur Tür. Lorna und Rosina sahen ihr verwundert nach, als sie im Dunkel des Korridors verschwand. Einige Minuten verstrichen. Dann kehrte Rausch mit einem Stapel Bücher auf dem Arm zurück. »Wir werden es nicht machen wie die Männer«, erklärte sie, als sie die Bände vor sich auf die Tischplatte rutschen ließ, »und uns unvorbereitet in dieses Abenteuer begeben. Wir müssen mehr über die Rabiden wissen, bevor wir uns auf den Weg dorthin machen.« Lorna nickte zustimmend. Crescentia Rausch griff sich das unterste der sehr alt aussehenden Bücher und schlug es auf. »Es gibt keinen besseren Reiseführer auf der Welt als den Codex Insidiarum«, verkündete sie. »Er stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und ist größtenteils auf Koptisch verfasst. Glücklicherweise handelt es sich dabei um eine Sprache, die mir geläufig ist.« Sie grinste verschmitzt. Lorna und Rosina betrachteten staunend die fremdartigen Schriftzeichen auf dem vergilbten Papier. Crescentia Rausch schürzte die Lippen. »Lorna, sei's doch bitte so nett und reiche mir meine Lesebrille.« Mommsen lag auf fauligem Stroh in der hintersten Ecke ihres Gefängnisses. Im Schatten, so hoffte er, konnte er sich der Aufmerksamkeit der Bewacher entziehen. Stuyvesant und Vierlinger kauerten ihm gegenüber, wie Kinder zusammengerollt, und dösten wimmernd vor sich hin. Mommsen betrachtete sie stumm. Man hatte die beiden bei ihrer Ergreifung wirklich schlimm zugerichtet. Stuyvesants Nasenbein war mehrfach gebrochen. Von seiner Nase war nicht mehr geblieben als eine blutige Masse in der Mitte des Gesichts. Sein linkes Auge war derart geschwollen, dass es unter dem geplatzten Lid nach außen drängte. Durch den im Schlaf halb geöffneten Mund sah Mommsen, dass man ihm nahezu alle Zähne ausgeschlagen hatte. Drei oder vier von ihnen waren lediglich abgebrochen und ragten nun wie Ruinen aus dem verschorften Kiefer. Vierlinger befand sich in einem kaum besseren Zustand. Von seinem linken Auge war nicht mehr als eine tiefblaue Schwellung zu sehen. Sein rechtes Auge hatte man ihm ganz offensichtlich aus der Höhle geprügelt. Es baumelte, seit man ihm die Binde abgenommen hatte, an mehreren Sehnen und Nervensträngen über seiner Wange. Auch sein Mund war eine einzige blutige Kraterlandschaft. Darüber hinaus musste ihm jemand mit äußerster Gewalt den Arm gebrochen haben, denn sowohl Ellen als auch Speichenknochen ragten durch eine Fleischwunde ins Freie. Mommsen würgte dumpf und übergab sich dann auf das verklebte Stroh vor sich. Von all dem unberührt, saß Brovni an die Rückwand des Käfigs gelehnt und summte, die Augen geschlossen, leise vor sich hin. Mommsen kannte die Melodie. Es war das traurige Lied von der Rusalka, jener Meerfrau, die Brovni einst geliebt und die ihm Rosina geschenkt hatte. Über die Schulter eines Riesen geworfen, hatte man Johnny fortgebracht. Erneut hinderte eine Augenbinde, ihn daran zu sehen, wohin man ihn verschleppte. Der Schulterknochen seines Trägers stach ihm in den Magen. Das ständige Auf und Ab der Schritte tat sein Übriges. Ohne sich dagegen wehren zu können, erbrach Johnny sich über den Rücken, gegen den sein Kopf in regelmäßigen Abständen schlug. Der Riese ließ sich davon nicht beeindrucken. Was nicht weiter verwunderte, angesichts der Prügel, denen er von Seiten seiner Bewacherin in einem Fort ausgesetzt war. Der Weg, auf dem sie gingen, nahm kein Ende. Nachdem Johnny sich zwei weitere Male übergeben hatte, verlor er vor Entkräftung vorübergehend das Bewusstsein und versank in tiefer Apathie. Als er wieder zu sich kam, waren sowohl die Riesen als auch ihre Bewacherinnen verschwunden. Er fand sich in einem großen, säulengeschmückten Raum wieder. Benommen, richtete er sich auf und stellte fest, dass man ihn gewaschen und in eine Art Tunika gehüllt hatte. Seine alten Kleider lagen ordentlich zusammengefaltet in ein paar Metern Entfernung auf dem Boden. Panik überkam ihn und er griff sich an den Hals. Erleichtert atmete er auf. Die Kette und das Amulett waren noch an ihrem Platz. Man hatte ihn, während er weggetreten gewesen war, auf ein riesiges, über und über mit Kissen und feinen Laken bedecktes Bett gelegt. Abgesehen von einem kleinen Tisch in der Nähe, auf dem Obst und verschiedenfarbige Getränke in Kristallkaraffen standen, war der Raum leer. Vor einem von vier bogenartigen, glaslosen Fenstern wiegten sich sanft die Blätter eines exotischen Baums im Wind. Es war angenehm warm und abgesehen von dem Gesang eines Nachtvogels vollkommen still. »Wo bin ich hier?« dachte er und stellte sogleich erschrocken fest, dass er die Frage laut ausgesprochen hatte. Gedämpfte Schritte nahten.
»Du bist hier in meinem Palast, schöner Fremder.«
Er fuhr erschrocken herum. Vor ihm stand die Frau aus der Sänfte, die ihn mit einem Fingerzeig ausgewählt hatte.
»Ich bin Gorenja, die Königin dieses Inselreichs, in das ihr ohne Erlaubnis eingedrungen seid.«
Johnny wandte beschämt den Kopf ab, denn die Frau, die sich ihm als Königin zu erkennen gab, war splitternackt und dabei so unvergleichlich schön, dass es schmerzte. »Sie sprechen meine Sprache, Majestät«, stammelte er, den Blick weiter gesenkt.
»Man schnappt so einiges auf«,
entgegnete die Königin. Ihre Stimme klang ein wenig spöttisch, aber nicht gefährlich. Noch einmal atmete er tief durch. »Was wollen Sie von mir, Majestät?« Gorenja kam näher, und diesmal vermochte Johnny nicht, den Blick von ihrem vollkommenen Körper zu nehmen.
»Gefällt dir, was du siehst?«
Sie lächelte, und es schien, als fühle sie sich durch sein würdeloses Starren sogar geschmeichelt. Er war bis auf den letzten Muskel verkrampft. Je näher sie ihm über den spiegelglatten Steinboden kam, desto mehr wich er über feine Laken gleitend zurück.
»Du musst dich entspannen«, säuselte sie, und ihr Blick nahm ihm den Atem. »Sonst wird das nichts.«
»Was wird nichts?« Er spürte, wie sein Atem hastiger wurde.
»Das kannst du dir doch sicher denken.«
Sie beugte sich über den niedrigen Tisch, entplombte eine der Kristallflaschen und goss den rubinroten Inhalt in zwei bereitstehende Gläser.
»Wir wollen doch schließlich Freude aneinander haben, oder etwa nicht?«
Sie reichte ihm einen der beiden Kelche. Johnny sagte nichts. Sein Puls ging wie Trommelfeuer, als sie verlangend den Arm nach ihm ausstreckte.
»Hier, trink das.«
Seit einer halben Stunde schon war Crescentia Rausch über das alte Buch gebeugt und murmelte abwesend Worte in einer fremden Sprache. Lorna und Rosina sahen ihr wie gebannt zu. Ihnen entging nicht, dass sich Crescentia Rauschs Miene mit jeder Seite, die sie umblätterte, weiter verfinsterte. Inzwischen zeigte die Uhr 11:15 und noch immer hatten sie kein Lebenszeichen der Männer erhalten. Sie waren in großer Sorge und all ihre Hoffnung hing nun an den Sprachkünsten der Köchin. Nach quälenden Minuten, in denen sich ihre Lippen nur noch tonlos bewegt hatten, sah Crescentia Rausch schließlich auf. Lorna legte besorgt den Arm um Rosinas Schulter. In den Augen der Köchin war jede Zuversicht erloschen, als sie mit dünner Stimme verkündete:
»Wir müssen sofort auf diese Insel. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät.«
Ihr Blick ging erschöpft zwischen Rosina und Lorna hin und her.
»Das Kind nehmen wir mit. Wir haben keine andere Wahl.«
Lorna schauderte.
»Sollen wir? Ich meine, ich kann...«
»Nein«, entgegnete Crescentia Rausch, die Lornas Absicht erraten hatte.
»Sagen Sie Baroness von Adler nichts.«
Sie stand auf, öffnete eine Schublade neben der Spüle und entnahm ihr ein großes Messer.
»Und jetzt los«, sagte sie. »Schnell!«
Wie viel Zeit seit ihrer Inhaftierung vergangen war, vermochte Mommsen nicht mehr zu sagen. Noch zeigte der Himmel über ihnen keine Spuren eines nahenden Morgens. Er war müde, vom gebeugten Sitzen tat ihm jeder Knochen weh, doch er wagte nicht einzuschlafen, aus Angst nie wieder aufzuwachen. Also beobachtete er träge das bizarre Schauspiel, das sich jenseits ihrer Gitterstäbe vollzog. Soweit er sehen konnte, wurde jeder der Käfige von zwei Riesen bewacht, die davor patrouillierten, ohne den Blick je nach links oder rechts zu wenden. Auch ohne Aufsicht gehorchten sie gnadenlos.
Hin und wieder tauchte eine Rabbinin auf, um einen von ihnen für andere Arbeiten abzuziehen oder einfach nur blindwütig auf ihn einzuprügeln. Die Knüppel, die sie dabei benutzten, mussten aus einem besonderen Material bestehen, denn sie verursachten ganz offensichtlich fürchterliche Schmerzen, hinterließen jedoch keine sichtbaren Spuren. Nach überstandener Tortur erhoben sich die Geprügelten wieder, als sei nichts passiert, und setzten ihre Arbeit fort. Noch absonderlicher war, was sich wenig später direkt vor Mommsens Augen abspielte. Dort nämlich stand zu ihrer Bewachung ein besonders ansehnlicher Sklave. Eine der Rabbidinnen trat nun an diesen heran, vertrieb den zweiten Wächter mit brutalen Schlägen gegen den Kopf und befahl dem Verbliebenen, sich auszuziehen. Der Riese gehorchte klaglos, und als er sich seines Stoffstücks, das ihm als Hose diente, entledigt hatte, erschrak Mommsen vom Anblick eines gewaltigen, erigierten Penis, der wie ein Klappmesser ins Freie schnellte. Was folgte, stellte offensichtlich keine Ausnahme dar, denn es geschah ohne weiteren Befehl der Rabbidin. Diese zog ebenfalls ihre Kleidung aus, beugte sich, die Hände an Mommsens Gitterstäbe gestützt vornüber, und wartete, bis der Riese von hinten in sie eingedrungen war. Dann begann sie, ihr Becken langsam und rhythmisch zu bewegen. Mommsen konnte ihr direkt in die kalten Augen sehen, bevor er den Blick angewidert abwandte. Was er hörte, genügte vollkommen, erneuten Brechreiz in ihm auszulösen. Als die Rabbidin schließlich bekommen hatte, was sie wollte, und das Stöhnen und Grunzen endete, prügelte sie den nach wie vor voll aufgerichteten Riesen aus sich heraus. Anschließend kleidete sie sich teilnahmslos wieder an und ging eilig davon. Zuvor jedoch trieb sie ihrem Lustsklaven mehrmals und mit voller Wucht den Knüppel zwischen die Beine, so dass dieser ächzend zusammensank. Johnny hatte nie zu den Männern gehört, die sich wahllos sexuellen Vergnügungen hingeben. Ihm war vertraute körperliche Nähe immer über bloße Triebabfuhr gegangen. Zweimal, noch während des Studiums, war er leicht angetrunken mit Kommilitoninnen von zweifelhaftem Ruf nach Hause gegangen und hatte es beide Male bereut. Für andere Männer mochten One-Night-Stands den gelungenen Ausklang eines feuchtfröhlichen Abends darstellen. Für ihn waren sie purer Stress. Er hasste es, sich vor Frauen, die er bestenfalls flüchtig kannte, auszuziehen. Und er hasste es, anschließend unter Leistungsdruck Bedürfnisse zu befriedigen, die sich ihm manchmal auch nur ansatzweise erschlossen. Nun aber war er gezwungen, seine sexuellen Fähigkeiten vor einer Frau unter Beweis zu stellen, die nicht nur unerreichbar schön war, sondern darüber hinaus ihn und seine Gefährten gefangen hielt und mit dem Tod bedrohte. Die Königin hatte sich inzwischen, nackt wie sie war, neben ihn gelegt. Ihre Finger glitten fordernd über den dünnen Stoff seiner Tunika.
»Ich kannte einmal einen Mann«, flüsterte sie heiser, »der sah dir sehr, sehr ähnlich.«
Er fühlte, wie ihre Hand sich um den Schaft seines Penis schloss.
»Nur so zurückhaltend wie du war er nicht.«
Gierig fuhr die Hand in seinem Schritt auf und ab, und ihm war schon in diesem Moment klar, dass ihr Bemühen keinen Erfolg zeigen würde. Als auch sie es schließlich einsah, zog sie sich sichtlich gekränkt von ihm zurück und ließ sich rücklings in die Kissen fallen.
»Dann warten wir eben noch, bis der Wein seine Wirkung entfaltet«,
gurrte sie und nahm selbst einen tiefen Schluck. Nach einer Weile, in der er sich bemühte, seine Blöße so gut wie möglich bedeckt zu halten, fuhr sie melancholisch fort.
»Ich habe diesen Mann damals sehr geliebt.«
Sie machte eine Pause, und Johnny hörte das Klirren des Kristallkelchs an ihren Zähnen.
»Er mich aber nicht, zumindest nicht so sehr wie ich ihn.«
Mit diesen Worten erhob sie sich und ging wiegend hinüber in einen angrenzenden Raum. Es musste sich um das Badezimmer handeln. Gleich darauf kehrte sie wieder zurück. Um den nackten Hals trug sie nun eine goldene Kette.
»Hier, sieh mal. Das hat er mir damals zum Abschied geschenkt, damit ich ihn nicht vergesse. Als ob mir das jemals möglich gewesen wäre.«
Sie ließ sich zurück auf das Bett fallen und drängte Johnny, sich das Schmuckstück anzusehen.
»Werde ich von dir auch so etwas bekommen, zum Abschied?«
Johnny betrachtete das glänzende Ding in seinen Händen und wurde bleich. Sein Puls beschleunigte sich wieder, heiße und kalte Schauder peitschten abwechselnd über ihn hinweg, alles begann sich zu drehen. Der Anhänger in seiner Hand war kunstvoll gearbeitet, allerdings hatte jemand ihn in der Mitte zerbrochen. Die andere Hälfte fehlte.
Johnny aber wusste nur zu gut, wer diese andere Hälfte besaß. Durch die dicht stehenden Stämme des stockdunklen Urwalds glitten geräuschlos drei Schatten. Der vordere Schatten war groß und kräftig, der hintere deutlich schmaler, der in der Mitte aber klein und zart wie der eines Kindes. Auch bei Nacht war der Dschungel kein Hort des Schweigens. Nachtvögel sangen, Augenpaare funkelten in den Büschen und Farnen ringsum, knackend und knurrend huschte scheues Getier vor den nahenden Schritten ins Unterholz. Als die Schatten den Rand des Waldes erreichten, blieben sie stehen.
»Seht ihr? Da vorn auf dem Hügel ist er, genau wie es in dem Buch beschrieben wird.«
Die Stimme des kräftigen Schattens gehörte der Köchin Crescentia Rausch.
»Das also ist der Palast der Rapidenkönigin«, flüsterte die zweite Stimme. Es war die der Krankenschwester Lorna Hoy.
»Ach, wie gut, dass ich mich an den Codex Insidiarum erinnert habe. So weit kann meine geistige Zerrüttung dann doch noch nicht fortgeschritten sein.«
Crescentia Rausch ließ ein gepresstes Lachen hören.
»Kommt, geh mal weiter. Bis zum Palast ist es nicht mehr weit. Zum Glück scheint heute Nacht kein Mond. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, dorthin zu kommen, ohne dass man uns entdeckt. Wir müssen trotzdem ganz leise sein und immer schön zusammenbleiben. Rosina, du gehst bitte weiter zwischen mir und Lorna, verstanden?«
Der kleine zarte Schatten nickte, und die Gruppe setzte sich in geduckter Haltung wieder in Bewegung. Browny hatte nach wie vor die Augen geschlossen und summte leise seine traurige Melodie. Was um ihn herum vorging, berührte ihn nicht. Er war nun in seiner eigenen Welt, die sich tief in seinem Inneren drehte. Von dort konnte ihn keine Macht des Universums vertreiben. Neben ihm auf dem schmutzigen Stroh krümmten sich die Körper der beiden Forscher. Sie schliefen. Hin und wieder stöhnte einer von ihnen im Traum schmerzerfüllt auf. Nur Mommsen fand keine Ruhe. Was waren das nur für Frauen, die mit entsetzlicher Grausamkeit zuschlugen und sich schamlos wie Hunde auf der Straße paarten? Er schüttelte sich und stieß sauer auf. Die zwei Wächter vor ihrem Käfig standen reglos. Erst als eine Rabbidin sich näherte, kam Leben in sie. Die Aufseherin schlug ihnen mit dem Knüppel in die Magengrube und die beiden nahmen stumm Haltung an. Anschließend zog die Rabbidin ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit aus ihrer Overall-Tasche und hielt es Mommsen mit befehlender Geste entgegen. Er erhob sich zögernd, schob seine zitternde Hand durch das Gitter und ergriff die Flasche. Dann zog er sie schnell zurück und ließ sich wieder auf seinen Platz sinken. Per Handzeichen befahl die Aufseherin ihm, die Flasche zu öffnen und daraus zu trinken. Von der Unruhe erwachten Stuyvesant und Vierlinger. Ihr nervöses Wimmern rief wenig später auch Browny aus seinem Dämmer zurück. Mommsen erklärte ihnen in knappen Worten, was man von ihnen verlangte. Nach kurzer Beratung waren sie sich einig, dass keiner von ihnen der Anweisung gehorchen würde. Browny kroch zur Gitterfront, hielt der Frau das Fläschchen entgegen und schüttelte den Kopf. Und noch ehe er und die anderen sich versahen, war die Faust eines Wächters durch die Holzstäbe gefahren und hatte Browny fest um den Hals gepackt. Mit heftigen Bewegungen riss man seinen Kopf gegen das Gitter, immer und immer wieder. Mommsen hörte das Knacken von Browny's Schädel, der Nase des Jochbeins und vernahm das schmatzende Knirschen, als Weichteile des Gesichts zerplatzten. Vor Angst wie gelähmt sah er den malträtierten Körper zusammensacken, als die Hand des Riesen sich zurückzog. Mit einem höhnischen Grinsen warf die Rabbidin das Fläschchen zurück in den Käfig. Es landete vor Mommsen im Stroh.
»Ich werde mich nur kurz frisch machen, und dann wagen wir einen zweiten Versuch, mein Hübscher«, hatte Gorenja zu ihm gesagt und war im Badezimmer verschwunden.
Johnny hörte ihr vergnügtes Summen und das Plätschern von Wasser in einer Wanne. Was sollte er jetzt tun? Fliehen? Bei diesen Wachen käme er mit Sicherheit keine 10 Meter weit. Außerdem war die Königin in Besitz der zweiten Hälfte seines Amuletts. Ohne die würde er diesen Ort ganz bestimmt nicht verlassen, völlig ausgeschlossen. Sein Puls hämmerte. Gleichzeitig machte sich ein Gefühl unsagbarer Traurigkeit in ihm breit. Welchen Phantastereien gab er sich nur hin? Er würde diesen Ort nicht mehr verlassen, weder mit noch ohne Amulett. Und wusste er überhaupt, ob ein komplettes Amulett nicht vielleicht doppelten Schmerz bedeutete? Plötzlich hörte er hinter sich ein leises, scharfes Zischen. Es kam vom Fenster. Ängstlich drehte er sich um. Da war es wieder.
Psst!
Er strengte seine Augen an und glaubte zu träumen. Im Fenster erschien in diesem Moment, sich mühsam nach oben schiebend, Lornas Gesicht. Sofort stand er von seinem Lager auf und huschte hinüber zum Fenster. Lautlos half er Lorna herein. Ein hastiger Blick in Richtung Badezimmer versicherte ihm, dass Gorenja dort noch zu Gange und damit außer Hörweite war. »Was?« stammelte er, als Lorna vor ihm in der Fensteröffnung kauerte. »Wie kommst du hierher? Bist du allein?«
»Nein«, sagte Lorna leise.
Sie war völlig außer Atem.
»Frau Rausch und Rosina sind bei mir. Sie warten unten an der Mauer. Rosina hat einen Weg gefunden, die Wachen zu umgehen. Und sie war es auch, die gespürt hat, wo wir dich finden. Keine Ahnung wie. Dieses Kind ist eine Zauberin.«
Sie fuhr sich mit der Hand über das Gesicht.
»Also bin ich den Efeu an den Wänden hinaufgestiegen und...«
Johnny war selbst in seiner Angst nicht entgangen, dass Lorna ihn wieder duzte. Sich darüber zu wundern, blieb jedoch keine Zeit. Voller Vorfreude drang das Singen der Königin zu ihnen herüber. Gehetzt fuhr Lorna fort.
»Hast du schon einmal etwas von der rabidischen Hirnpest gehört?«
Johnny schüttelte den Kopf. Die Zeit drängte. Dem Geräusch nach war Gorenja bereits dabei, sich abzutrocknen.
»Frau Rausch hat in einer alten Pergamentsammlung gelesen, worum es sich bei diesem Ort hier genau handelt.«
Lorna machte eine kurze Pause, um sicherzugehen, dass die Königin im Badezimmer sie nicht bemerkt hatte.
»Die Rabidinnen infizieren ihre Gefangenen mit einer Art Pesterreger, der nach und nach das Gehirn der Betroffenen zersetzt.«
Johnny starrte sie fassungslos an.
»Im ersten Stadium der danach umgehend einsetzenden Verblödung missbrauchen sie ihre Opfer als willenlose Lustsklaven, bei fortschreitendem Verlauf nur noch als Arbeitsknechte. Und wenn sie auch dazu nicht mehr in der Lage sind, dann...«
Lorna sprach nicht weiter. Johnny verstand auch so. Wieder sah er Lorna verzweifelt an.
Dazu also hielten ihre Peinigerinnen die Männer wie Vieh in Käfigen. Er erinnerte sich an das Heer erloschener Augen, künstlich herbeigeführte Verblödung.
Ein furchtbarer Schreck durchfuhr ihn. Brovni Mommsen und die beiden Forscher waren in höchster Gefahr. Hatten diese Monster sie vielleicht schon infiziert?
»Du musst sofort mit mir kommen«,
Lorna sah ihn flehend an. In ihren Augen standen Tränen. Johnny zögerte. Vor kurzem noch hätte ein leichtes Zwinkern ihrer Augen genügt, ihn mit ihr bis ans Ende der Welt gehen zu lassen. Bedingungslos. Doch seitdem hatte sich einiges geändert. Jetzt erst wurde ihm bewusst, wie sehr ihr abweisendes Wesen der letzten Zeit ihn verletzt hatte. Wie einfühlsam hatte sie seine verwundete Seele von allem Schorf befreit, um dann mir nichts, dir nichts auf ihr herumzutrampeln. Nein, so leicht würde er es ihr nicht machen. Vielleicht war das Weinen nur ein weiterer Aspekt ihres egoistischen Spiels mit ihm. Er hatte gedacht, sie zu kennen, doch offensichtlich war das ein Irrtum gewesen. Sie mussten sich eben eingestehen, dass sie doch nicht zusammenpassten. Er brauchte keine Beziehung, die ihn mit Haut und Haaren auffraß. Unglücklich konnte er auch alleine sein. Egal, ob es am Wein lag, der inzwischen in seinem Blut zirkulierte oder nicht. Im Badezimmer bereitete sich soeben die schönste Frau, die er je gesehen hatte, darauf vor, von ihm gevögelt zu werden. Ja, in seinen Gedanken sagte er tatsächlich Vögeln. Warum also sollte er sich halbnackt aus einem Fenster stürzen? Außerdem besaß die Königin das Amulett, das er unbedingt haben musste. Nein, die Gelegenheit durfte er nicht ungenutzt verstreichen lassen, mochte Lorna hier auch noch so sehr auf die Tränendrüse drücken. Bemüht, die Kraft, die es ihn kostete, nicht zu zeigen, schüttelte er den Kopf. Er sah, wie alle Hoffnung in Lornas Gesicht zerfiel, half ihr noch, durch die Fensteröffnung zu steigen, registrierte, wie sie ihm einen letzten, unendlich traurigen Blick schenkte, dann war sie im Schwarz der Nacht verschwunden. Gorenjas Summen kam näher. Lautlos warf Johnny sich zurück auf das Bett. In seinem Kopf drehte sich alles. Der Wein. Aus dem Kleiderstapel drang gedämpftes Fiepen an sein Ohr. Er stutzte. Sein Smartphone? Hatten die Wachen es ihm nicht abgenommen?
»Gleich bin ich bei dir, mein Hübscher. Mach dich bereit«,
rief es aus dem Badezimmer. Noch einmal ließ er sich aus dem Bett gleiten und schlich, so schnell er konnte, zu seiner zusammengelegten Jacke. Tatsächlich, das Smartphone befand sich noch in seiner Tasche. Hastig zog er es hervor. Er lud die empfangene E-Mail auf das Display und begann zu lesen. »Mein lieber Johnny Elm, da haben Sie mich wahrhaftig mit einem schwierigen Fall von Amnesie betraut. In der Literatur hat er so gut wie keine Beachtung gefunden. Ich sage bewusst so gut wie keine Beachtung, denn in einem alten Nachschlagewerk über Nervengifte der Südkaribik bin ich heute Nacht tatsächlich fündig geworden.
im Bereich einiger weniger Inseln, zu denen unter anderem ein Eiland mit dem sprechenden Namen Oblivia gehört, wächst eine Frucht, deren Saft bereits in geringen Dosen zu Gedächtnisverlust bis hin zu langanhaltender Amnesie führt. Schon zu Zeiten James Cooks haben Seeleute von entsprechenden Symptomen berichtet. Die gute Nachricht ist, um es kurz zu machen, die Wirkung des Fruchtsafts hält selten länger als wenige Wochen an. Danach bildet sich das Krankheitsbild von selbst zurück. Um wen auch immer es sich also bei Ihrem Patienten handelt, er dürfte bald wieder genesen sein, wenn er es nicht bereits ist. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ergebnissen geholfen zu haben. Lassen Sie es mich doch bei Gelegenheit wissen. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen, Ihr Maximilian Block. Johnny ließ verdattert das Handy sinken. Oblivia, die gesammelten Früchte, Crescentia Rauschs Gedächtnislücken, Lornas plötzliche Gefühlskälte, was war er nur für ein Idiot? In diesem Moment kehrte die Königin zu ihm zurück. Als man seinen Kopf zum 10. Mal mit voller Wucht gegen den nackten Holzboden geschlagen hatte, war ihm nur noch eine Wahl geblieben, einen Schluck aus dem Fläschchen zu nehmen oder jämmerlich zu verrecken. Mommsen hatte sich für Ersteres entschieden. Nun lag er benommen von den Hieben in seiner Ecke des Käfigs und wartete, was das Zeug in seinem Körper anrichten würde. Browny und die beiden Forscher waren gezwungenermaßen seinem Beispiel gefolgt. Browny schienen die Misshandlungen endgültig gebrochen zu haben. Seit einer ganzen Weile schon lag er mit dem Gesicht im Unrat, rührte sich nicht, sein Singen war verstummt. Mommsen wusste, dass er zu Browny hinüberkriechen musste, um ihm den Kopf zu drehen, damit er nicht im Kot erstickte, falls er überhaupt noch lebte. Doch sein eigener Körper versagte ihm den Dienst. Stuyvesants und Vierlingers Zustand hingegen musste der Schluck aus der Flasche sogar ein wenig beflügelt haben. Sie wirkten nicht mehr so apathisch wie zuvor und gaben hin und wieder glucksende Laute von sich, die sie offenbar für eine Unterhaltung hielten. Mommsen spürte, dass auch mit ihm etwas vor sich ging. Seit Einnahme der Flüssigkeit verlangsamte sich sein Denken. Es war ein grauenhaftes Gefühl, bei noch vollem Bewusstsein die eigenen geistigen Fähigkeiten schwinden zu sehen. Gegen alle Schmerzen, die an ihm zerrten, versuchte er sich zu konzentrieren. Bestimmt handelte es sich nur um einen vorübergehenden Rausch. Sein stierer Blick ging durch das Gitter auf die andere Seite, wo weitere Käfige wie ihrer standen. Das Bild der armen Kreaturen, die dort vor sich hin vegetierten, sprach eine andere Sprache.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.